Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Kanals Jüdische Geschichte kompakt, eines Gemeinschaftsprojekts des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg und des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Mein Name ist Miriam Rürup und gemeinsam mit Björn Siegel vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg bin ich Host dieses Podcasts. Heute hören Sie die schon dritte Folge der 16. Staffel zum Oberthema deutsch-israelische Beziehungsgeschichten. Diese Staffel habe ich gemeinsam mit Anna Dorothea Ludewig vom Moses-Mendelssohn-Zentrum konzipiert. In der ersten Folge sprachen wir mit Jonas Hahn, der die frühen Reisen und Begegnungen deutscher und israelischer Studiengruppen in den 1950er und frühen 60er Jahren untersucht hat in seiner Dissertation. In der zweiten Folge dann sprach die Mitherausgeberin eben dieser Staffel, Anna Dorothea Ludewig, gemeinsam mit Ines Sonder, beide Mitarbeiterinnen im Moses-Mendelssohn-Zentrum, mit dem Leiter des Bauhaus-Centers in Tel Aviv, Micha Gross, sowie dem in Berlin lebenden israelischen Autor und Filmemacher Ron Segal über kulturelle Begegnungen zwischen beiden Ländern. In dieser Folge nun spreche ich mit Katharina Fischer-Troppens über das Thema ihrer Dissertation, die einen sehr zentralen Aspekt der deutsch-israelischen Beziehungsgeschichten behandelt, nämlich die freiwilligen Projekte von Aktion Sühnezeichen, später Aktion Sühnezeichen Friedensdienste genannt. Katharina Fischer-Troppens hat sich mit dieser Arbeit vor allen Dingen also auf den religiösen Aspekt der Beziehungsgeschichte zwischen diesen beiden Ländern Deutschland, also beiden Deutschlands in ihrem Fall und Israel befasst und geht zurück auf die Ursprünge dieser Freiwilligendienste und dieser Idee der Freiwilligendienste ins Jahr 1958 in Berlin-Spandau. Und in der Folge sprechen wir auch darüber, wie der Begriff Sühne theologisch auch zu verstehen ist und wie er sich aber auch in die konkrete praktische Arbeit von ASF übersetzt hat, wo sie die verschiedenen Länder und die verschiedenen Projekte, die ASF auch umgesetzt und eingerichtet hat, betrachtet. In unserer Folge konzentrieren wir uns dabei dann vor allen Dingen natürlich auf die Arbeit von ASF in Israel. Katharina Fischer-Troppens ist mit dieser Arbeit im vergangenen Sommer an der Humboldt-Universität zu Berlin zur Doktorin der Theologie promoviert worden und arbeitet aktuell als Vikarin in der evangelischen Kirchengemeinde in Tegel-Borsig-Walde. Und wie sie selbst zu diesem Thema gekommen ist, wird sie uns auch gleich in der Folge berichten. In unserem Gespräch also befassen wir uns eingehend mit der religiösen Grundierung der deutsch-israelischen Beziehungen, die ja einer der ganz fundamentalen Bezugspunkte auf Israel waren und sind, oder eigentlich muss man sogar sagen, nicht nur auf Israel, sondern auf diesen Landstrich, sagen wir mal, weit vor der Staatsgründung bereits, wo allein durch Pilgerfahrten und durch den Bezug auf die biblischen Orte als heiliges Land beschriebene Region ja die christliche Wahrnehmung von Palästina oder vom Land Israel schon weit vor Staatsgründung des Staates Israel geprägt hat. Welche neuen Formen diese religiöse Sicht auf das Land Israel dann nach Staatsgründung und vor allen Dingen nach der Shoah eingenommen hat und wie ASF mit seinen freiwilligen Programmen auf die eigene Schuld der Eltern oder auch des eigenen Nicht-Agierens im NS, wie sozusagen mit diesen freiwilligen Programmen darauf geantwortet werden wollte, ist unter anderem eines der Themen unserer nun beginnenden Folge. Und ich nehme an, sicherlich auch für viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist gerade ASF auch aus eigener Erfahrung ein Begriff und die Aktion Sühnezeichen Freiwilligendienste. Insofern wünsche ich Ihnen umso mehr interessiertes Zuhören, eine spannende Folge und freue mich nun sehr auf unser Gespräch. Liebe Frau Fischer-Troppens, ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind und mit uns sprechen werden über nochmal ein besonderes Thema in Bezug auf deutsch-israelische Beziehungen. Also Ihre DIS geht natürlich über weit mehr als nur die deutsch-israelischen Beziehungen, aber ein bisschen versuchen wir heute darauf zu fokussieren, weil Sie innerhalb Ihrer Promotion quasi die religiösen Perspektiven auf Sühne
in den Blick genommen haben mit der großen bekannten Organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die am Anfang ja anders hieß. Vielleicht erstmal als Einstiegsfrage, wie sind Sie überhaupt auf das Thema gekommen?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, sich zu unterhalten. Genau, ich habe über Aktion Sühnezeichen promoviert, weil, also zunächst mal war ich selber ehemalige Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Freiwillige in Israel und habe da eine sehr prägende, schöne, sehr intensive Zeit auch erlebt, 2008, 2009, und bin mit der Organisation immer verbunden geblieben und bin darüber auch sehr, habe mich sehr interessiert eben für die Themen, also Vergangenheitsbewältigung, die NS-Geschichte und die Folgezeit. Und ich habe im Studium gemerkt, dass ich gerne historisch arbeiten möchte, eben nicht nur über die Zeit, die in der Kirchengeschichte eben besonders dicht behandelt ist, also die Zeit bis 45, sondern dass ich mich gerne mit der Zeit danach auch beschäftigen möchte, mit der Zeitgeschichte. Und da lag das für mich tatsächlich relativ nah, mal zu schauen, was gibt es da für Material. Und über Aktion Sühnezeichen gibt es schon einiges, aber es gibt noch nicht so viel aus theologischer Perspektive. Und es gibt sehr viel Diskussion darüber, was die Sühne im Namen bedeutet, aber nicht aus theologischer Perspektive. Und das hat sich für mich merkwürdig angehört.
Was heißt das aus theologischer Perspektive? Also was fehlt dann sozusagen?
Naja, also Historiker haben sich das angeschaut und Politikwissenschaftler und so weiter. Aber aus theologischer Perspektive ist Sühne ja ein Begriff mit einer sehr, sehr langen Tradition, der exegetisch ja auch sehr komplex ist und nicht so einfach runterzubrechen. Und der wurde aber einfach immer ein bisschen wenig behandelt in diesen Arbeiten. Und es wurde immer gesagt, ja, der war sehr umstritten, der war sehr unbeliebt, aber warum wurde er dann gewählt und was bedeutet er dann zum Beispiel in christlicher Tradition? Ich fand das eben auch spannend, was bedeutet er denn in alttestamentlicher Tradition? Weil ich der Meinung bin, dass das aus heutiger Sicht da im Christentum eine nicht ganz zutreffende exegetische Auslegungsgeschichte gab. Also das ist natürlich jetzt eine starke These, aber genau, also jetzt sind wir schon mittendrin im Sühnebegriff.
Ja. Nein, aber es ist ja wunderbar, wir können ja auch gleich mit mittendrin einsteigen, ja, und über die Organisation selbst gleich noch sprechen. Ja. Also was ist denn dann das Verständnis von Sühne? Ist das quasi ein Herangehen im Sinne von Wiedergutmachung auf religiöser Weise oder geht es um einen selbst, weil man selbst Sühne tut?
Ja, also ich würde sagen, aus christlicher Sicht kann man selbst nicht Sühne tun. Das ist relativ eindeutig. Sühne hat, wenn überhaupt, Christus getan. Und wenn man Gesamtbibel schaut, dann kann eigentlich nur Gott sie tun. Das ist so mein Verständnis von Sühne. Und das sehe ich auch in den Quellen, dass eben das nicht die Idee gibt, dass es so eine Art Werkgerechtigkeit, wo es einen schuldhaften Zusammenhang gibt und dann kann man Sühne tun und dann ist alles wieder gut, sondern man kann das von Gott erbitten und man kann umkehren und ein Zeichen setzen und dann hoffen, dass Gott die Sühne gewährt oder ermöglicht und dadurch Versöhnung ermöglicht. Also das Sühne und Versöhnung sind eben schon auch zwei unterschiedliche Begriffe, aber da kommt man dann sehr ins Klein-Klein und das wird in den Quellen selber auch nicht so stark differenziert. Also es wird ein Unterschied gemacht, aber das ist jetzt dogmatisch auch nicht so ausdifferenziert bei Aktion Sühnezeichen. Während das im, ich will jetzt nicht sagen weltlichen Kontext, aber von vielen Menschen Sühne meistens als was sehr Negatives angesehen wird, was meistens daran liegt, dass es eine juristische Definition oder Verständnis von Sühne gibt, dass Sühne gleichgesetzt wird mit Strafe. Und ich meine auch, dass es eine sehr lange antijüdische Tradition gibt, die Sühne im Alten Testament als Strafe oder als etwas, was man um den zornigen Gott zu besänftigen machen muss. Und das ist eben eine Linie, eine Rezeptionslinie, die es im Christentum auch gibt. Diesen zornigen Gott des Alten Testaments, der besänftigt werden muss, der aber meines Erachtens im Alten Testament so heute nicht mehr, also den es meines Erachtens sowieso nie gab, aber der auch in der heutigen Exegese, in der christlichen Exegese des Alten Testaments so nicht mehr, also sowieso nicht mehr vertreten wird, aber auch einfach nicht den Sühnebegriff wiedergibt.
Also wenn ich jetzt mir das so vorstelle, 1958 wird Aktion Sühnezeichen gegründet, ja noch nur unter dem Begriff, ne? Friedensdienste kommt später dazu.
Genau, Aktion Sühnezeichen. Und ganz am Anfang hießen sie sogar Versöhnungszeichen und dann gab es einen, ich glaube, einen Germanisten, der gesagt hat, das könnt ihr nicht machen, weil Versöhnung kann man ja nicht machen. Also der hat es
quasi auch vom Gegenüber was einfordert.
Genau, weil, naja, und auch weil Gott das macht, also sowohl als auch, weil es ein Gegenüber ist und Sühne ist sozusagen das Einseitige, was ja auch nicht stimmt. Also auch Sühne ist ja etwas, was am Ende nur ein Zeichen, also Sühnezeichen ist in der Tat richtig, weil man ein Zeichen mit der Bitte um Sühne machen kann, aber Sühne kann kein Mensch machen.
Und wie hat man sich das dann so vorzustellen, wenn sich Aktion Sühnezeichen gründet? Gab es dann von Anfang an so eine theologische Diskussion tatsächlich darum, wie man vorgehen wird? Oder gab es gewissermaßen erstmal das Praktische. Wir machen das, diese Projekte in diesen Ländern und dann kam die
theoretische Diskussion. Also zunächst mal muss man ja sagen, dass der Gründer von Aktion Sühnezeichen ein Jurist war und ein Laientheologe.
Ich weiß ein bisschen was über ihn.
Genau, Lothar Kreisig ist ein Mensch, der auch vielen Menschen, glaube ich, schon bekannt ist, der auch als Gerechter unter den Völkern geehrt wurde vor ein paar Jahren, weil er als Jurist der Einzige war, der während der NS-Zeit auf Amtsweg Einspruch erhoben hat gegen die von ihm richtig vermutete systematische Tötung von Menschen mit Behinderung, also die sogenannte Euthanasie. Da hat er auf Dienstweg das vermutet, weil er als Richter Mündel hatte. Da kamen immer mehr Todesmeldungen rein und der hat dann da Einspruch eingelegt und auch eine Anzeige wegen Mordes erstattet und ist deswegen in den Ruhestand versetzt worden nach einem langen Verfahren, aber hat sonst keine weitere Strafe erfahren. Und war auch sonst in der bekennenden Kirche sehr aktiv und damit auch im Widerstand aktiv gegen die Nazis. In der Nachkriegszeit ist er dann aus dem juristischen Dienst ausgeschieden und ist Präses geworden, also ein Kirchenoberer in Ostdeutschland und hat in dieser Funktion auf der gesamtdeutschen Synode in Spandau 1958 in einer Sitzungspause, also nicht als Teil der Synode selber, sondern in der Pause nach der Diskussion über die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, also eine sehr politisch aufgeheizte Diskussion, hat er in der Pause vorgeschlagen, dass man diesen Aufruf zur Aktion Sühnezeichen, dass Menschen den unterschreiben können. Also nicht, dass die Synode den verabschiedet, sondern dass individuelle Menschen, ich sage das so genau, weil ihm das sehr wichtig war, dass das eben keine kirchliche Gründung ist, sondern eine Gründung von Menschen aus der Kirche, für alle, aber eben nicht eine kirchliche Gründung. Also es ist für ihn eine Graswurzelbewegung schon immer gewesen. Eigentlich wollte er das auf dem Kirchentag gründen, aber das ging leider nicht. Das hat er nicht geschafft.
Was war seine Idee, dass es nicht eine kirchliche Initiative sein soll? Weil ging es da darum, dass er sozusagen Sorge hatte, dass die Kirche möglicherweise nicht mitmachen würde? Oder war es vielleicht auch schon so eine Idee, dass so, Sie sagten gerade, für alle, offen für alle, dass es dann sich auch jenseits der evangelischen Kirche ausbreiten könnte und auch andere sich dem anschließen könnten?
Definitiv, beides. Also ich glaube, das war Idealismus schon, nicht weil er sagte, dass die hätten was dagegen. Das war, glaube ich, nicht seine Sorge, sondern vielmehr, das soll nicht von denen kommen. Es soll von den Laien kommen, es soll eben nicht nur von den in der Hierarchie oben kommen. Es soll von unten kommen, von Menschen, die sich individuell in einer Weise schuldig fühlen oder eine Art Schuldgefühl haben. Und auch das ist sehr, also dieses Gefühl, was er da immer beschrieben hat und was auch die Freiwilligen oft beschrieben haben, ist ein sehr vager Begriff, weil die ja nicht schuldig waren. Aber Menschen, die sich irgendwie davon betroffen gefühlt haben, von dieser NS-Zeit und der Schuld, die daraus erwachsen ist in ihren Augen, die sollten das auf individueller Basis machen. Und gleichzeitig wollte er aber eine möglichst große Organisation, die für Deutschland stellvertretend spricht. Also so eine Art aufrichtige Minderheit, die für alle Fürbitte auch hat. Also es ist für ihn eine religiöse Bewegung. Es ist eine Bußbewegung gewesen. Und es war vor allen Dingen für ihn eine Verwirklichung des Stuttgarter Schuldbekenntnisses. Das eine in die Tat umsetzende Stuttgarter Schuldbekenntnis ist von 45. Also da wurde ja 45 eben von der Kirche gegenüber den ökumenischen Kirchen die Schuld an der NS-Zeit bekannt, aber das war eben sehr umstritten. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber da wurde im Prinzip gesagt, wir haben nicht mutiger gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und so weiter, was ja, wenn man aus heutiger Sicht drauf schaut, eigentlich auch Wahnsinn ist. Also als ob Auschwitz verhindert worden wäre, wenn man mutiger oder fröhlicher gewesen wäre. Also da hätte es natürlich deutlich mehr gebraucht. Aber für die damalige Zeit war das natürlich ein sehr großer Schritt, überhaupt Schuld einzugestehen. Bei 45 gab es ja schon Schlussstrichdebatten. Also das war ja nicht im Trend der Zeit. Und bis 58 sind eben 13 Jahre vergangen und Kreisig war der Meinung, die Deutschen haben das vergessen. Die haben ihr Wirtschaftswunder gehabt, denen geht es eigentlich schon wieder viel zu gut und die wollen das gerne vergessen. Aber er hat halt geglaubt, dass der Kalte Krieg, der dann schon war, dass der im Prinzip ein Symptom davon ist, dass da immer noch Schuld im Raum ist. Also der hatte da eine relativ, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, also der hatte da wirklich so ein Bild von Schuld, was halt wirklich alles vernebelt, was im Prinzip die ganze Gesellschaft runterdrückt und die muss erst geklärt werden. Das muss erst eine Beschäftigung damit geben, bevor man wirklich weitermachen kann, weil sonst, und das war wirklich auch seine Überzeugung, wird wieder eine Art Apokalypse kommen. Und also der hatte da wirklich so ein Endzeit, so eine Überzeugung.
Passt ja auch ein bisschen, ne? in diese ja. Zeit, könnte man ja sagen, tatsächlich. Und ich finde es sehr interessant, dass das eigentlich quasi eher im Kontext von Wiederbewaffnung, von Kalten Krieg, viel mehr in so einem gegenwärtigen Kontext entstanden ist, als in einem, der als erster Gedanke quasi die Versöhnung oder das, wie gehen wir damit um, dass wir von 33 bis 45 oder unsere Eltern, oder damals war es ja so Graubereich wahrscheinlich, zwischen eigenem Schuldgefühl zumindest und dem, was die Eltern gemacht haben oder eigenem Versagen. Und dass man an sich dann, so wie ich das jetzt verstehe, was Sie uns sagen, dass man eigentlich erst im zweiten Schritt quasi mit dem, was haben wir denn in der NS-Zeit getan und was können wir uns da, also in welchen Ländern zum Beispiel sollen wir aktiv werden oder ähnliches, dass das dann der zweite Schritt ist. Also dass es erst vom Kalten Krieg kommt und dann in diese Länder geht. Und können Sie ein bisschen dazu sagen, wie sich das dann so ausgeweitet hat und wie das tatsächlich, was waren die ersten Länder und wann kam Israel überhaupt ins Spiel?
Also zunächst erstmal in der Tat war das so, dass es für ihn, wie gesagt, so eine Bußbewegung war, die erstmal nach innen ging, dass man mit sich selber ins Reine kommt und dass dazu natürlich für ihn auch gehörte, dass man sich dem Nächsten, dem man geschadet hat, zuwendet. Was natürlich, da muss ich auch immer sagen, was natürlich eine sehr bipolare Sicht auf Täter und Opfer ist. Also der hat sehr differenziert, dass er selber im Widerstand war und dennoch schuldig ist, aber er hat zum Beispiel immer von wir Deutschen gesprochen, müssen denen, den Opfern helfen. Das waren doch auch Deutsche. Also da hat er überhaupt nicht differenziert, aber das ist dann eventuell dann auch mein jetziger Blick darauf. Ne? Er hat dann aber auch immer gesagt, wir müssen zu denen hingehen und wir können nicht so, wir geben das und dann ist alles gut. Also so eine Art Wiedergutmachungsmaßnahme und deswegen auch keine staatliche Wiedergutmachungsmaßnahme, sondern wirklich ein Zeichen, so wie dieses Symbol auch von Aktion Sühnezeichen. Wir bieten es an, ein Zeichen der Entschuldigung und was wollt ihr? Was können wir für euch tun? Und er hatte immer Baumaßnahmen im Blick. Der wollte immer was bauen für die. Im Aufruf werden schon genannt die Sowjetunion, also Russland hieß es im Aufruf, Polen und Israel. Also diese Trias war von Anfang an im Blick, weil er der Meinung war, dass man denen am meisten wehgetan hat. Und die sollten von Anfang an angesprochen werden. Und das waren nicht natürlich, aber das waren dann auch die, die am längsten sich das nicht vorstellen konnten.
Also tatsächlich die Hand quasi erstmal ausgestreckt.
Ja, hat natürlich in Polen und der UdSSR sehr viel auch mit dem Kalten Krieg zu tun, dass man da misstrauisch war. Mhm. Und in Israel war man auch misstrauisch und das war natürlich auch nicht die Zeit, wo die Deutschen da willkommen geheißen waren. Das hat lange, lange gedauert. Also die hatten von Anfang an auch Kontakte. Die waren die Gründer, also Kreisig und die Weggefährten, die er relativ schnell innerhalb der Kirche gefunden hat, waren aus der ökumenischen Bewegung. Also die kannten viele Menschen, vor allen Dingen in Europa und auch Diplomaten. Die hatten relativ schnell Kontakt zu der Israel-Mission in Köln und zu jüdischen Gelehrten in Europa und auch in Israel, die da Interesse dran hatten, aber dann erstmal jemanden zu finden, also das wäre schon möglich gewesen, aber jemanden zu finden, der so eine Gruppe aufnimmt, das hat lange gedauert und hat dann tatsächlich auch, also es sollte schon am Anfang 61 passieren und dann kam der Eichmann-Prozess und dann hieß es, bitte kommt nicht, das ertragen wir jetzt nicht auch noch eine deutsche Gruppe unter uns zu haben. Also und dann gab es ein Kibbutz Urim in der Negev-Wüste, die dann gesagt haben, dass sie die aufnehmen würden.
Was war das für ein Kibbutz? Hatte das auch eine deutsche Prägung?
Nein, eher nicht deutsche Prägung. Das waren eher amerikanische und ich glaube osteuropäische Juden, die dort lebten. Und das war ein landwirtschaftliches Kibbutz, ich meine sozialdemokratisch geprägt, also Mapai, glaube ich. Und ich weiß nicht genau, was da genau die Verbindung war, wer da die Verbindung dazu, das konnte ich nicht rausfinden. Aber die waren der Idee gegenüber offen und die haben aber auch von Anfang an gesagt, ihr bezahlt nicht für die Unterkunft, ihr arbeitet für eure Unterkunft. Also die haben da gar nichts gebaut. Das wäre undenkbar in Israel gewesen in den ersten Jahren, dass da was gebaut werden darf. Also dass die Deutschen sich dann selber ein Denkmal setzen, war da so ein bisschen auch das Misstrauen dagegen. Und die durften mitarbeiten im Kibbutz, die Jugendlichen. Das war so eine Gruppe von ungefähr 20. Also mit Jugendlichen meine ich, die waren alle volljährig, aber junge Menschen um die 20.
Das ist natürlich auch sowieso eine Zeit des Reisens quasi in dem Alter. Das hat ja wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt. Ja. Da gehen Sie auch von Ihren Interviews, die Sie gemacht haben, auch ein bisschen drauf ein.
Genau.
Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Mich würde noch mal interessieren, das mit diesem Denkmal setzen. Das ist ja eigentlich sehr, fast schon könnte man sagen, entlarvend ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber aufschlussreich über das Missverhältnis oder die Erwartungshaltung vielleicht, dass quasi die ASF, damals noch zum Zeichen, dorthin gekommen ist und fast schon erwartet hat, dass diese ausgestreckte Hand dankbar angenommen wird, die Israelis aber diese ausgestreckte Hand zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht also, haben wollten. Also auch in der unterschiedlichen Wahrnehmung voneinander.
Also die Erwartungshaltung gab es in der Tat nicht unbedingt. Ich glaube, es war von Anfang an sehr klar mit einkalkuliert, dass das ausgeschlagen werden kann, weil also die waren sich sehr dessen bewusst, dass das sehr viel ist, worum sie da bitten. Gleichzeitig haben sie natürlich sehr darauf hingewirkt, dass es trotzdem, also sie haben nicht aufgegeben, als das erste Mal Nein gesagt wurde. Also es ist so ein bisschen beides.
Ja. Okay, Sie gehen ja in Ihrer Arbeit auch mit Interviews vor. Ne? Also ja. Sie haben vorhin schon einmal die Quellen erwähnt. Vielleicht ja. können Sie dazu ein bisschen ja. noch was sagen.
Gerne.
Und dann gerne natürlich auch mit der Perspektive auf, wie wurden solche ersten Israel-Erfahrungen reflektiert da drin, insofern Sie das
Genau, also ich habe Archivquellen konsultiert, ich habe Oral History Interviews geführt und ich habe Zeitungen ausgewertet und in den Archiven, da war ich vor allen Dingen im Sühnezeitarchiv und in weiteren kirchlichen, aber auch politischen Archiven und da gibt es zum Beispiel sehr viele Tagebücher und es gab zum Glück auch eine relativ groß angelegte Befragung im Rahmen von einer Studienarbeit von Freiwilligen, die zurückgekehrt sind, was so ihre Motivation war, auch soziodemografische Daten wurden da abgefragt und was auch ihre Erfahrungen und das, was sie mitgenommen haben aus dieser Zeit waren.
Was das war, was zum Beispiel für Israel erinnert wurde, also ja. von dem, was Sie sagten, in der genau. Nennung, gerade was man mitgenommen hat. Also
genau.
Gibt es in diesen Befragungen ja. irgendwelche Spuren?
Da gibt es Spuren und es gibt natürlich also die Menschen, die ich interviewt habe und auch einzelne Bücher, die geschrieben wurden über diese Zeiten. Und also wenn man das jetzt so versucht zusammenzulesen, also das ist eine sehr intensive Zeit für die, war oft eine Zeit auch religiöser Findung, gar nicht so sehr in dem Sinne, wie man vielleicht denkt, dass so diese Christen, die kommen dann dahin, und sondern eher, dass sie konfrontiert werden mit einem Glauben, der ihren Glauben sehr durcheinander bringt. Dass eine sehr fromme Christin zum Beispiel nach Israel kommt und dann Weihnachten erlebt und im Prinzip das gar nicht fassen kann und das so antiklimaktisch für sie ist, dass sie dann erstmal in eine große Suchbewegung gerät. Oder dass sie in Masada oder in also so die biblische Stätten, aber auch die Natur in Israel erleben und dann irgendwie wirklich so eine, wie so eine religiöse, aber auch persönliche Erweckung haben, aber die eben nicht dem entspricht, mit dem sie erzogen wurden. Also das ist schwer so auszudrücken, aber viele von denen, mit denen ich gesprochen habe, sind aus Israel wiedergekehrt und waren überzeugt davon, dass man eben Israel schützen müsse, die Menschen in Israel, dass man für sie Fürsprache in Deutschland halten muss. Da haben auch Gesprächspartner in Israel sehr zu beigetragen, die sie gebeten haben, als Botschafter aufzutreten in einer Zeit, wo es noch keine diplomatischen Botschafter gab. Und die aber auch einfach sehr beeindruckt, glaube ich, von den Menschen in Israel waren. Also weil die ja selber, diese ganz jungen Menschen haben ja keine jüdischen Menschen kennengelernt in Deutschland und hatten ja nur sehr verzerrte Bilder davon, was das für Menschen waren. Die wurden als Opfer in Deutschland wahrgenommen und das waren eben Menschen, die nicht hier sind oder die eigentlich tot sind. Und dass die noch leben und dass sie Landwirtschaft betreiben und ganz normale Menschen sind, das war, glaube ich, für sie, muss vielleicht auch erfahren werden. Und natürlich gab es da auch Verklärung, also dass Israel nur der Hort ist, wo die Völker zusammenkommen und alle friedlich leben. Das war damals tatsächlich wirklich noch, also die haben auch den Sechstagekrieg, meine ich, als sehr positiv wahrgenommen, dass das irgendwie wirklich eine Befreiung ist. Und das ist aus heutiger Sicht ja sehr befremdlich. Also das,
im Sinne von Befreiung tatsächlich für alle dort Lebenden. Also,
ja, das war also das, sozusagen das Ergebnis des Sechstagekrieges. Ja. Also, und auch natürlich sozusagen, dass diese Gebiete, die dort dann besetzt wurden, oder ja. also dass das als wirklich jetzt endlich, also dass sie da wirklich voll mitgegangen sind und sogar teilweise mitgemacht haben und da im Kibbutz dann Sandsäcke aufgeschüttet haben und so weiter, was ihnen nicht erlaubt war. Also die hätten da überhaupt nicht eingreifen dürfen, die hätten ausreisen sollen, aber sie wollten da bleiben. Also da gab es eine sehr starke Solidarisierung mit dem israelischen Volk.
Die ja fast schon, das klingt ja für mich fast schon wie so eine Überidentifikation.
Das kann man vielleicht sagen.
Erlebt hat. Vielleicht passt das auch dazu, dass es tatsächlich eine andere Erfahrung war als eine normale, in Anführungszeichen, Pilgerreise, wie es hier ins Heilige Land auch vor dem NS ja gegeben hat, aus christlicher Perspektive. Und hier sind es eher Jugendliche, die durchaus auch mit dem, oder junge Menschen, die eben nicht einfach nur in Anführungszeichen als Pilger kommen, oder vielleicht sogar gar nicht als Pilger, sondern mit diesem Paket der 12 Jahre NS im Nacken. Und dass das der große Unterschied ist zwischen einem biblisch-christlich Pilger geprägten Bezug zum Heiligen Land und dem zu dem Staat Israel.
Ja, das ist ein interessanter Begriff dafür, weil da ja viel mitschwingt. Einerseits haben wir die Motivation. Nicht alle waren christlich oder fromm oder was auch immer, wie man das bezeichnen möchte. Also die allermeisten waren natürlich irgendwie getauft und religiös sozialisiert, evangelisch vor allen Dingen, aber auch katholisch. Und ich meine, auch andere christliche Minderheiten waren dabei. Aber viele von denen, die ich gehört habe, sagten, dass das für sie nicht die große Rolle spielt. Gab es auch, aber nicht primär. Die Abenteuerlust hat eine sehr große Rolle gespielt, also was ja völlig dem Alter entsprechend ist. Und eben bei allen, mit denen ich gesprochen habe, wirklich irgendeine Art starke Bewegung, ein starkes Schuldgefühl, Schamgefühl, Verantwortungsgefühl, was mitschwang. Also sehr dieses Paket, wie Sie sagen, das war da und das war eben eine Demut, was ja auch ein christlich besetzter oder ein religiös besetzter Begriff ist. Das spielte eine große Rolle. Und gleichzeitig ist eine Pilgerreise ja auch etwas, was so wieder so auf sich bezogen ist, dass man eben mit sich selber irgendwie ins Reine kommt. Deswegen finde ich den Begriff gar nicht so unpassend, auch wenn er nicht so deklariert wurde. Also es war, also Pilgerreisen gab es bei Aktion Sühnezeichen definitiv auch so benannt. Also nach Auschwitz gab es Pilgerreisen im Osten. Also in Ostdeutschland gab es ja auch Aktion Sühnezeichen. Die mussten sich trennen nach dem Mauerbau. Aber nach Israel wurde das nicht so genannt. Aber wenn ich mich jetzt noch ein bisschen mehr mit dem Begriff auseinandersetzen würde, was da alles so mitschwingt, könnte ich mir vorstellen, dass da definitiv Ansätze davon sind.
Und Sie hatten gerade kurz ein bisschen erwähnt, so dass wer da eigentlich mitgereist ist. Vielleicht können Sie, wenn Sie das so jetzt aus dem Kopf parat haben, so grob sagen, die Zahlen vielleicht oder in wie vielen Städten gab es die Organisierung quasi in diesen, von diesen Gruppen. Haben Sie da sowas?
Also ich habe es nicht alle Zahlen parat, aber manche Zahlen weiß ich auch einfach nicht, weil ich die nicht rausfinden konnte. Also ich gehe aus von in diesem Zeitraum, den ich untersucht habe, von 58 bis 68 waren es 1.100 Freiwillige in Westdeutschland und nochmal ungefähr 2.000 in der DDR. Und die westdeutschen Freiwilligen sind eben ins Ausland gereist, die kamen aus ganz Westdeutschland, aber vor allen Dingen aus West-Berlin, aus Nordrhein-Westfalen, aus Baden-Württemberg. Da waren Zentren, aber Aktion Sühnezeichen selbst ist eine Berliner Organisation. Die sind eben in diesem Zeitraum in 15 Länder ausgereist und da kristallisierte sich sehr schnell, sobald es möglich war, dass Israel der absolute Schwerpunkt ist. Da wurden die meisten Freiwilligen hingeschickt, da gab es die meisten Projekte, da wollten auch die meisten hin von Anfang an. Also andere Länder waren auch sehr beliebt. Auch Polen war ein sehr begehrtes Ziel, Frankreich, England. Also Coventry gab es zum Beispiel auch eine Begegnung. Und ja, Griechenland, also ganz, ganz viele Länder in Europa. Ab 68 dann auch die USA. Aber Israel war immer auch so eine Art Sehnsuchtsziel, kann man vielleicht sagen. Für sowohl, also das war eine sehr hohe Übereinstimmung mit dem Auftrag und dieser Abenteuerlust. Also da haben die Freiwilligen schon gesagt, da ist auch am meisten zu tun. Bei den Juden, dem israelischen Volk, müssen wir uns am meisten entschuldigen. Aber natürlich war es auch ein großer Reiz, weil man da nicht einfach so hinreisen konnte als Privatbürger.
Mhm. Aber ich finde ja interessant, Sie haben gerade bei den Zahlen gesagt, das heißt, in Ostdeutschland waren es eigentlich mehr.
Ja, das lag daran, dass das Sommerlager waren und die in ihrer Urlaubszeit dann zum so eine Art Arbeitslager, wenn man das so sagen kann, also dann auch ins Ausland, aber vor allen Dingen innerhalb Deutschlands, da Arbeiten die in diakonischen Orten verrichtet hat, Wiederaufbau und so weiter. Das war in sehr viel kleinerem Maße und da gab es eine extreme Rate an Wiederholungstätern, ist so ein Begriff. Also bis zu 50% der Menschen haben das mehrfach gemacht und jedes Jahr gemacht. Dadurch ist die Zahl sehr hoch. Also das sind nicht 2000 individuelle Menschen, sondern 2000 Dienste, die verrichtet wurden, wenn man so will. Gab es in Westdeutschland auch. Also ich habe auch mit einem Freiwilligen gesprochen, der dreimal mit Aktion Sühnezeichen unterwegs war. Aber das war da deutlich seltener, weil es ja dadurch, dass es so lang war, natürlich auch ein sehr großes Commitment war. Und die haben ja zum Beispiel auch nur Taschengeld bekommen. Also die waren dann in dieser Zeit wirklich auch sehr eingeschränkt in den Mitteln.
Tatsächlich wie heute, sozusagen fast ein Jahr?
Unterschiedlich. Also manche Dienste gingen tatsächlich nur ein paar Wochen oder Monate. Es gab in Belgien zum Beispiel reguläre 6-Monats-Einsätze, aber die Gruppen in Israel, die waren in der Regel zwischen 6 und 12 Monaten unterwegs. Manchmal dann auch länger als 12 Monate, manchmal blieben die auch einfach dann im Land, aber die Sühnezeichen-Einsätze waren bis zu ein Jahr.
Das wäre jetzt genau, jetzt haben Sie das Stichwort schon gegeben, was ich jetzt hätte fragen wollen oder immer noch fragen will, nämlich Sie blieben im Land. Also was vielleicht so als Doppelfrage in zwei Richtungen. Einmal, wie viele blieben entweder tatsächlich im Land oder dem Land Israel verbunden oder dem Staat Israel auf eine Weise Sie hatten das junge Alter angesprochen, ja. Also gab ja bestimmt auch Liebschaften und Ähnliches.
Ja.
Und andersrum, was blieb von Israel sozusagen auch bei denen, die zurückgegangen sind? Also gab es dann hier ein starkes Engagement in irgendeiner Weise, also diesen Aufruf, Botschafter der Versöhnung zu sein, haben die den tatsächlich in ihrem Leben in irgendeiner Weise wahrgemacht?
Ja, also das habe ich sehr stark so wahrgenommen, dass die, mit denen ich gesprochen habe, die haben das für ihr als Lebensaufgabe begriffen. Also ein Ehepaar, mit dem ich gesprochen habe, also Ehepaar Tschepe, die haben im Prinzip ihr ganzes Leben lang sich wirklich sehr aktiv für Israel eingesetzt und auch gegen Antisemitismus eingesetzt und waren politisch aktiv. Also die haben das sehr, sehr stark verinnerlicht. Die haben das überhaupt nicht als religiösen Auftrag, sondern wirklich als Solidarität mit dem Land verstanden. Haben dann zum Beispiel sich auch in Jerusalem eine Wohnung gekauft, in die sie dann jedes Jahr gefahren sind als Ferienwohnung. Und waren da wirklich sehr, sehr stark verbunden, haben immer wieder die Menschen getroffen, die sie da kennengelernt haben. Das ist ein Beispiel. Dann Michal Evinari hieß als Sühnezeichen-Freiwillige noch Christel Eckern. Die kann man sich aus dem Namen schon denken, die ist nach Israel wiedergegangen, weil sie gerne Juden konvertieren wollte. Also das war auch eine sehr fragwürdige Sache. Und bei Aktion Sühnezeichen musste sie eben versprechen, dass sie da nichts unternimmt. Und dann ist sie nochmal hingegangen und hat das dann versucht und wurde dann selber konvertiert. Also hat sich dann natürlich nicht mit Absicht, aber hat sich verliebt und hat dann gemerkt, dass ihr Bibelstudium eigentlich so oberflächlich ist, dass sie sich dann nochmal sehr intensiv mit auseinandersetzen wollte und hat dann irgendwann gemerkt, dass das Judentum für sie die eigentlich richtige Religion ist. Und hat dann auch bis zu ihrem Tod in Deutschland gelebt als Jüdin.
Welche Ironie.
Ja.
Das ist wirklich interessant. Was mich dazu bringt, zu dieser Frage christlich-jüdischer Dialog, ja, was ja etwas ist, was auch innerhalb Deutschlands stattgefunden, also in Westdeutschland stattgefunden habende Aspekt der Annäherung sein sollte oder der Wiedergutmachung aus religiöser Perspektive. Und gab es von diesen Aktionen Sühnezeichen, Initiativen in Israel dann auch den Gedanken, dass man diesen Dialogaspekt auch auf israelisch-palästinensisch oder auf jüdisch-palästinensischen Versöhnung ausweiten sollte? Also es gibt ja zum Beispiel Neve Shalom, ich weiß gar nicht, wie sehr diese Friedensoase, die da so versuchte, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die heute noch existiert, wie stark, also wie die es jetzt zur Zeit aushält, bei den besonderen Herausforderungen Versöhnung überhaupt aufrechtzuerhalten als Konzept. Aber gibt es das quasi, dass sozusagen diese Erfahrung übersetzt wird, dann auch in Versuche des politischen Konflikts.
Ja, es gab diese Tendenzen, dass man sich selber auch so ein bisschen als Friedensbotschafter in der Region verstand, aber die wurde relativ schnell von der Leitung der Organisation, ich sag mal, abgewürgt, weil da sehr stark klargemacht wurde, dass das eine Art Kolonialismus ist und dass das nicht, also dieser Begriff wurde nicht benutzt, aber in der Argumentation wurde gesagt, ihr seid nicht hier, um denen das Heil zu bringen, sondern ihr seid hier, um euch zu entschuldigen. Hier geht es darum, was ihr gemacht habt und ihr habt diesen Auftrag nicht. Also es ist sehr stark so mandatsbezogen. Das Selbstverständnis war eben nicht, dass wir hier irgendwas zu bringen, also wir Aktion Sühnezeichen was zu bringen hätten, sondern dass Deutschland sich zu entschuldigen hat und sich auf diesen vergangenheitsbezogenen Auftrag auch nur alleine stützen kann. Und das wurde auch sehr klar von den israelischen Partnern, die ja häufig jüdisch waren, also eigentlich ausschließlich jüdisch waren, sehr stark auch kritisiert. Also wenn es solche Tendenzen gab, wurde sehr klar gemacht, das ist nicht unsere Bitte an euch, das sollt ihr ja auch gar nicht machen. Aber es gab einzelne Freiwillige, die sich das schon auch ein bisschen auf die Fahnen schreiben wollten.
Vielleicht noch kurz was zu den Einsatzorten. Also der Anfang war in diesem Kibbutz Urim in der Negev-Wüste. Was waren dann danach noch die weiteren Städten? Hat sich da ein Muster rausgeschält?
Also die Leitung hat sehr stark versucht, Jerusalem als Zentrum so zu finden. Da gab es eine Blindenschule, an der die Freiwilligen mitgebaut haben. Und von dem, was sie mir erzählt haben, das war bis dahin eigentlich weiterhin nicht gewünscht von israelischer Seite, dass es Kontakt zum Beispiel zu Menschen mit Behinderungen gibt. Gab es diesen Kontakt aber auch da? Also es gab eben diese Blindenschule und dann haben die daran mitgebaut an so einem Bauwerk, was es, glaube ich, bis heute gibt. Und haben dann in ihrer Freizeit natürlich sehr viel Kontakt mit den Kindern dort auch gehabt. Das war ein Projekt, was es, glaube ich, länger gab. Und dann gab es in Haifa, da bin ich nicht ganz sicher, wie dieses Projekt hieß. Das war ein langjähriges und verschiedene Kibbuzim im Norden, meine ich.
Also es gab sozusagen feste Partner, mit denen man immer zusammengearbeitet.
Mehrmals und dann wechselt das aber auch relativ schnell. Und dann gab es das Beit Men Yehuda, was aber nicht dasselbe ist wie heute. Also es gab so ein Haus, was denen gegeben wurde und wo dann auch Projekte stattfanden, was umgebaut wurde. Und da gab es so eine Idee, dass man so eine Art Begegnungsstätte in Israel schafft, wo eben auch Seminare stattfinden. Das gibt es ja heute in der Tat, das ehemalige Wohnhaus von Eliezer ben Yehuda. Das ist aber nicht dasselbe Haus, soweit ich weiß. Und diese Idee gab es damals schon. Und ganz ursprünglich hatte Luther Kreisig die Idee, dass man ein trikonfessionelles Haus der Begegnung, ein trikonfessionelles Bethaus in Jerusalem baut. Trikonfessionell, interessanterweise katholisch, evangelisch und jüdisch, nicht nicht muslimisch. Und konfessionell ist ja auch ein interessanter Begriff fürs Judentum. Also das war so eine Idee von ihm, die nicht sehr beliebt war, weil da relativ klar war, dass das, was ist denn das für ein, also allein der Begriff.
War die auch innerhalb ASF nicht sehr beliebt?
Luther Kreisig war bis 1961 der Leiter von Gesamt-ASF und dann wurde das aufgespalten und das wurde dann im Westen relativ schnell gesagt, dass nicht zu vermitteln ist, weder in der Kirche noch gegenüber den jüdischen Partnern, dass man da zusammen sowas hat und dann das konfessionell nennt.
Interessante Vorstellung, aber das bringt uns fast wieder zurück auch an den Anfang, ne? So über theologische Konzepte tatsächlich von dieser Versöhnungsidee.
Ja, und das ist eben, das war, was Kreisig da so wollte, da war vieles schief theologisch, aber es war eben oft vage genug, also auch zum Beispiel dieser Sühne- und der Zeichenbegriff, das war alles vage genug, dass es genügend Anklang fand. Das war so eine Art, wie so ein Umbrella-Term, der bei vielen Menschen irgendwie ganz gut Anklang fand, aber eben vage genug blieb, um die nicht zu verschrecken.
Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Frage zu dem Punkt, ob sich da, ich weiß ja gar nicht, ob sich was geändert hat oder was hat sich geändert nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen tatsächlich.
Ja.
Weil vorher waren sie quasi die Botschafter der Versöhnung, so nennen sie das ja in ihrer Arbeit, oder ist, glaube ich, ein Quellenbegriff. Und was änderte sich dann nach 65, als es dann die Beziehungen gab, auf offizieller Ebene, sofern sich was ändert?
Also unmittelbar mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen, da bin ich jetzt gerade, ich suche gerade nach dem Namen des ersten Botschafters, hieß der Carstens oder so? Also der erste Botschafter... Der erste Botschafter in Israel, genau. Die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen waren sehr, sehr starke Kritiker von dem ersten deutschen Botschafter in Israel. Den fanden sie als Person nicht tragbar und da haben sie gegen protestiert. Natürlich wurde die tatsächliche Aufnahme diplomatischer Beziehungen überhaupt sehr gefeiert. Ich hatte den Eindruck, dass sich gar nicht so viel geändert hat, nur wegen dieser Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Was etwas geändert hat, war meines Erachtens der Sechstagekrieg, weil danach sehr viel Aktion Sühnezeichen in Israel in diesem Jahr so eine Art Koordinatorenrolle bekommen hat für Freiwillige, die dort helfen wollen. Es gab eine sehr große Aufmerksamkeit, es gab einen sehr großen Drang nach Israel dort zu helfen nach dem Krieg. Und Aktion Sühnezeichen war im Land. Die hatten schon Ressourcen, die hatten schon Verbindungen und konnten da relativ schnell andere Menschen weitervermitteln. Das waren dann keine Sühnezeichen-Einsätze, aber sie hatten dann so eine Art Multiplikatorenrolle vielleicht. Und dadurch haben die dann ein Momentum gehabt, was ihnen, glaube ich, geholfen hat, ihre Arbeit auszuweiten im Land und auch ihren Ruf zu stärken. Das würde ich auch so als so eine Art, ja, damit waren sie dann auch im Land etabliert. Vorher war das durchaus fragwürdig, aber ich glaube, dass die Freiwilligen geblieben sind, obwohl sie eigentlich abberufen werden sollten, aber aus eigenem Wunsch geblieben sind. Das wurde ihnen auch im Land sehr positiv angerechnet. Und dadurch gab es eben eine Art Veränderung in der Gesamtarbeit. Also dass es sehr viel fester alles stand. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme diplomatischer Beziehungen die große Rolle spielte. Das wäre jetzt nur theoretisch zu beantworten, wenn es den Sechstagekrieg nicht gegeben hätte.
Wenn diese Freiwilligen dann neu ins Land gekommen sind, gab es so eine Art Einführungsseminar oder so eine Reise, die alle gemacht haben zu festen Städten erstmal, um das Land kennenzulernen? Und was war das dann?
Das war im Laufe des Dienstes, hatten die immer wieder Seminare. Das hat sich dann relativ schnell in den 60er Jahren etabliert, dass die da sehr eng betreut wurden und dann auch sich getroffen haben mit Menschen, mit Gelehrten, mit Politikern und so weiter. Und die Orte, die sie besucht haben, waren privat ganz Israel und als Gruppe sind sie, glaube ich, einmal in den Norden und einmal in den Süden gefahren, je nachdem, wo sie...
Also zu biblischen Städten eher oder zu Pilgerorten? Oder?
Ich meine ja, aber ob das privat war, also die besuchten die auf jeden Fall. Mit dem Seminar waren sie halt zum Beispiel bei Ben-Gurion, aber das war dann wirklich ein Besuch bei ihm. Und die haben die biblischen Orte besucht, aber ob das jetzt organisiert war oder privat organisiert, das kann ich gar nicht so genau sagen.
Und gab es private Kontakte, wenn Sie sagten, Gelehrte getroffen, waren das dann eher ehemals deutsche Juden?
Also Martin Buber, Shalom Ben-Gurion, also ja, Menschen, die eben Beziehungen haben zum deutschsprachigen Raum,
die Geschichte. Die private Diskussionsrunden quasi bei sich zu Hause gemacht haben mit den Freiwilligen?
Mit den Freiwilligen und mit den Leitern, also das ist da, also Shalom Ben-Gurion war einer der ersten Kontakte in Israel, der hatte sich gewünscht, dass die etwas für seine Synagoge bauen und das ist leider nicht realisiert worden, also konnte nicht realisiert werden und genau, ist aber sein ganzes Leben lang und seine Frau auch verbunden geblieben.
Wir haben üblicherweise ja immer eine letzte Frage, wir haben jetzt tatsächlich relativ viel über Orte gesprochen, über Haifa, über Beit Yehuda, über Spandau. Wo würden Sie denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, den Podcast entweder anzuhören oder ihn nochmal nachklingen zu lassen, gedanklich?
Ich glaube, es gibt zwei Orte, die für mich in Frage kommen. Und das ist einmal Yad Vashem, weil das, glaube ich, sehr stark ein Erinnerungsort auch ist, den Aktion Sühnezeichen auch immer sehr betont und wo auch Sühnezeichen Freiwillige arbeiten. Ich meine bis heute. Und ein anderes Haus, an das ich denke, das gibt es gar nicht, das House of One, weil das erinnert mich immer als Idee, die Kreis ich mal hatte. Nicht ganz so, wie es jetzt werden soll, aber eben so als Idee eines Bauwerks, das etwas manifestieren soll, was leider noch nicht ist. Und ja, das wären für mich so zwei Orte, aber...
Das sind sehr wunderschöne Orte, weil sie sozusagen Vergangenheit und eine beinahe utopisch erscheinende Zukunft miteinander verbinden.
Vielen Dank, liebe Frau Fischer-Troppens, für dieses sehr spannende Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer dritten Folge in der 16. Staffel von Jüdischer Geschichte kompakt zum Oberthema deutsch-israelische Beziehungsgeschichten. Sie hörten das Gespräch mit Katharina Fischer-Troppens zur Aktion Sühnezeichen und den religiösen Perspektiven auf die Grenzen und die Möglichkeiten deutsch-israelischer Annäherungen nach der Shoah. In der nächsten und dann auch schon letzten Folge dieser Staffel begrüßt sie an dieser Stelle meinen Kollege Amir Teilhaber, der in der Folge sprechen wird mit Jutta Veduven, mit Lukas Welz und mit Maya Seurev. Die Folge wird gemeinsam mit dem New Israel Fund konzipiert und ist gewissermaßen eine Kooperationsfolge. Amir Teilhaber spricht mit den Gästen darin über deutsch-israelische zivilgesellschaftliche Beziehungen in der Gegenwart unter diesen besonderen Herausforderungen inmitten des Krieges, aber auch in den vergangenen Jahrzehnten. Jutta Veduven ist Geschäftsführerin von ASF, also von der heutigen Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Lukas Welz im Vorstand von AMCHA, eine Organisation, die psychosoziale Hilfe für Holocaust-Überlebende organisiert bzw. fördert in Israel und die sowohl in der DDR wie auch in der BRD gleichzeitig gegründet wurde Ende der 80er Jahre. Und Maya Seurev ist Geschäftsführerin des New Israel Funds, der zivilgesellschaftliche Organisationen in Israel unterstützt. Wie die Beziehungen also zwischen Deutschland und Israel sich gestalten, gerade auf dieser zivilgesellschaftlichen Ebene, und welche Bedeutung darin auch historische Perspektiven oder Rückblicke spielten, ist Thema des folgenden Gesprächs. Ich lade Sie also herzlich ein, auch am kommenden ersten Freitag im November wieder einzuschalten. Starten Sie gut bis dahin in einen hoffentlich sonnigen Herbst. Bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.